Tierwelten, der Podcast der Welttierschutzgesellschaft.
Hallo und herzlich willkommen zu Tierwelten, dem Podcast der Welttierschutzgesellschaft. Mein Name ist Christoph May, ich bin Referent für Presse und Medien bei der WTG und Moderator dieses Podcasts. Es gibt wichtige Nachrichten aus Südamerika. Und zwar geht es um die Faultiere. Der Schutzstatus von Zweifingerfaultieren wurde im Dezember 2025 hochgestuft. Ab sofort sind sie in Anhang 2 des Washingtoner Artenschutzabkommens, genannt CITES, gelistet. Was das konkret bedeutet und welche Auswirkungen das auf unser Projekt in Suriname in Südamerika hat, das wollen wir in dieser Folge besprechen. Allein in den vergangenen 5 Jahren konnten wir mehr als 150 Zweifingerfaultiere im Rahmen dieses Tierschutzprojektes retten. Maßgeblich dafür verantwortlich war die Direktorin unserer Partnerorganisation, Monique Puhl, von der wir in dieser Folge hören werden. Ich habe auch mit meinen Kolleginnen Tine Rattel und Wiebke Plasse gesprochen, die uns von der Tierschutzarbeit in Suriname, den Hintergründen des Wildtierhandels und der Ausbeutung von Wildtieren für Social-Media-Inhalte berichten. Steigen wir also direkt ein in diese Folge von Tierwelten über Faultiere in Suriname. Hallo Tine, schön, dass du in Tierwelten wieder dabei bist.
Hallo Christoph, vielen Dank.
Wir sprechen ja aus einem aktuellen Anlass. Die Zweifingerfaultiere wurden in Anhang 2 des Washingtoner Artenschutzabkommens aufgenommen. Das klingt erstmal ganz technisch, hat aber möglicherweise sehr wichtige Konsequenzen. Lass uns erstmal darüber reden, was bedeutet eigentlich diese Aufnahme in das Abkommen?
Ja, also ich glaube, als erstes ist wahrscheinlich wichtig zu wissen, dass die Aufnahme in den Anhang bedeutet jetzt nicht, dass der Handel mit den Tieren damit verboten ist, sondern er ist einfach strenger kontrolliert. Also es ist jetzt so, dass für jede internationale Ausfuhr eine sogenannte CITES-Ausfuhrgenehmigung vorliegen muss. Und jedes Land, welches ein Mitgliedstaat von CITES ist, hat eine sogenannte Managementbehörde, die dazu oder dafür zuständig ist, solche Genehmigungen auszustellen. Dafür müssen aber bestimmte Kriterien erfüllt sein. Und durch diese verpflichtende und auch systematische Meldung von dieser Behörde von allen Exportgenehmigungen an die internationale CITES-Datenbank wird jetzt eben der legale Handel dadurch transparent nachverfolgbar.
Und damit die Tiere eben in diesen Appendix, in diesen Anhang aufgenommen werden, muss ja auch immer eine Art von Bedrohung vorliegen. Hier haben wir ja den internationalen Wildtierhandel als wichtigen Grund, der hier genannt wurde. Aber was sind denn überhaupt die Gründe, dass dieser Wildtierhandel mit Zweifinger-Faultieren überhaupt existiert?
Also es gibt da bestimmt mehrere Faktoren, aber ein sehr wichtiger Aspekt ist einfach, dass die Tiere generell sehr stark an Popularität zugenommen haben. Das ist natürlich sehr stark durch die Film- und die Mediaindustrie auch beeinflusst. Also wir hatten ja mehrere Filme in den letzten Jahren, in denen Faultiere in irgendeiner Weise dargestellt wurden. Und dadurch hat es einfach wirklich so einen weltweiten Boom wirklich gegeben. Davon kann man schon sprechen. Und es gibt wirklich auch, ja, eigentlich ein ganzer Faultiertourismus in Herkunftsländern von diesen Tieren. Und viele von den Touristen haben halt teilweise auch Vorstellungen, die nicht unbedingt mit dem Wohl der Tiere zu vereinbaren sind.
Wir sprechen jetzt auch immer hier von den Zweifingerfaultieren. Da muss man vielleicht auch nochmal unterscheiden. Es gibt 2 Gattungen von Faultieren. Das sind die Zweifingerfaultiere. Die sind ja auch optisch ganz markant mit ihrer markanten Schnauze. Die finde ich manchmal fast aus so ein bisschen wie eine Schweineschnauze. Und dann gibt es die Dreifinger-Faultiere. Kennen manche vielleicht auch mit dieser häufig sehr prägnanten Weißzeichnung im Gesicht. Und die Entscheidung betrifft jetzt erstmal nur die Zweifinger-Faultiere. Der Handel mit den Dreifinger-Faultieren spielt nicht die Rolle, die jetzt eine Aufnahme in CITES notwendig gemacht hätte.
Also es gibt ja viele Länder, unter anderem auch die Vereinigten Staaten, in denen es in manchen Staaten durchaus legal auch ist, für Privatpersonen mit einer Wildtiergenehmigung ein Faultier legal zu halten. Es handelt sich hierbei aber auch immer um Zweifingerfaultiere. Und das ist einfach auch darauf zurückzuführen, dass die Zweifingerfaultiere im Vergleich zu den Dreifingerfaultieren, obwohl auch immer noch anspruchsvoll, ein bisschen robuster sind. Also sie sind auch ein bisschen größer, aber vor allem sie sind halt, was das Futter angeht, auch ein bisschen flexibler. Also bei den Dreifinger-Faultieren ist es so, dass die komplett sich von Blättern ernähren und die einfach auch generell dadurch ein bisschen empfindlicher sind, obwohl die tagaktiv sind, was sie ja eigentlich für ein Haustier etwas attraktiver machen könnte, ist es aber so, dass in der Regel vor allem die Zweifinger-Faultiere gehandelt werden.
Wir haben natürlich für diese Folge auch mit der Leiterin unserer Partnerorganisation in Südamerika gesprochen, mit Monique Pool vom Green Heritage Fund in Suriname. Und dort sind wir schon seit 2016 gemeinsam aktiv. Und an dem Antrag, der jetzt eben zu dieser Neueinstufung der zwei Fingerfaultiere in dem Abkommen geführt hat, war sie auch beteiligt. Und deshalb war natürlich eine wichtige Frage, ob denn zwei Fingerfaultiere auch im Rahmen des Wildtierhandels in Suriname ein großes Thema sind.
In Suriname, unfortunately, we have a illegal wildlife.
Es gibt in Suriname leider einen illegalen Wildtierhandel. Selbst mit geschützten Arten darf gehandelt werden, wenn der Händler eine Genehmigung von der Regierung hat. Die Aufnahme in das Abkommen ist daher sehr wichtig, denn diese Genehmigungen können nun nicht mehr so leicht erteilt werden. Denn dafür ist nun ein anderer Prozess erforderlich.
Get this type of permit that easily, because it needs to go through a different process.
Das müssen wir an dieser Stelle, denke ich, noch einmal ganz kurz erläutern. Bislang war es so, dass HändlerInnen in Suriname auf nationaler Ebene eine Genehmigung beantragen konnten für den Export von Zweifingerfaultieren, was auch geschehen ist übrigens, obwohl die Regierung gegenüber unseren Partnern immer beteuert hatte, dass so etwas nicht stattfindet, der Export von Zweifingerfaultieren. Aber da die Zweifingerfaultiere nun in Anhang 2 von CITES genannt sind, können solche Exporte nicht mehr so einfach verborgen werden.
Ein Riesenvorteil durch die Aufnahme in Appendix 2 ist einfach die Transparenz. Das heißt, es gibt eine öffentliche Datenbank, auf die jeder zugreifen kann. Und das erleichtert es natürlich Partnerorganisationen wie unsere in Suriname, da auch noch so einen zusätzlichen Kontrollblick einfach darauf zu werfen und dann auch, falls sie besorgt sind, dann es ihnen nochmal die Möglichkeit gibt, da vielleicht auch nochmal Druck aufzubauen, nachzufragen.
Also ein doch deutlich verbessertes Kontrollinstrument, kann man sicherlich
genau,
sagen.
Genau, genau.
Das sind erstmal einige Informationen zu den Hintergründen des Handels. Was mich auch nochmal interessieren würde, was sind das für Organisationen, Menschen, die eben diesen Handel mit den Tieren betreiben? Ist da etwas bekannt, wer sind da die Menschen im Hintergrund, die dafür verantwortlich sind für den Wildtierhandel, gerade auch in Südamerika?
Im legalen Handel sind das die Managementbehörden des Landes, die dann die Tiere legal auch in andere Länder, wie gesagt, USA ist wohl einer der Hauptabnehmer. Es gehen aber auch Tiere nach Asien, nach in den Nahen Osten. Und das wird dann, sage ich mal, einfach über normale Export oder exotische Tierhändler, die sich darauf spezialisieren. Im Illegalen ist es so, dass es oft auch Leute eben sind, die generell einfach mit kriminellen Aktivitäten zu tun haben und dann Wildtiere genauso wie Drogen oder Menschen handeln. Also für die ist das im Grunde einfach eine zusätzliche Einnahmequelle. Das ist halt oft im illegalen Handel so.
Also auch wie wir es auch aus anderen Bereichen kennen, beispielsweise den Eselhauthandel, dass da wirklich die organisierte Kriminalität auch mit Sicherheit involviert ist in diesen Bereichen, ja, weil wahrscheinlich auch die Gewinnmargen da sehr hoch sind, leider, leider. Das sind dann die involvierten Personen und Organisationen. Kommen wir doch nochmal zu den verschiedenen Gründen, warum Faultiere gehandelt werden. Tourismus ist ein großes Thema. Die Haltung als Haustier ist ein Thema. Kannst du das nochmal vielleicht noch zusammenfassen, was dahinter steckt? Wie müssen wir uns das vorstellen? Haustierhaltung von Faultieren klingt erstmal geradezu absurd, aber ist dann doch wirklich ein relevantes Thema, das zum Handel mit den Tieren führt.
Genau. Also ich habe mir jetzt speziell mal die Vereinigten Staaten dazu angeschaut und habe bei der Recherche herausgefunden, dass das im Moment in 12 Staaten auch legal ist, Faultiere zu halten. Also im Fall von Florida habe ich das nochmal ein bisschen genauer mir angeschaut und da reicht es einfach aus, wenn man mindestens 16 ist, ein Formular vorlegen kann, was die Unterkunft der Tiere einfach erklärt und dann kommen die nochmal zu einer Heiminspektion vorbei und damit ist die Genehmigung dann erteilt. Die ist sogar kostenlos und es ist aber leider so, es gibt natürlich auch, gerade in Florida ist das Angebot an solchen Erlebnisparks, in denen man Faultiere auch füttern kann, anfassen kann, auf den Arm nehmen, mit denen dann sogenannte Selfies machen kann und diese dann am besten noch auf Social Media teilt.
Ja, du hast ja beschrieben, dass es diese Nachfrage nach Faultieren auch außerhalb ihres eigentlichen Verbreitungsgebietes gibt. Und auch das birgt ja eine ganze Reihe von Gefahren.
Also Faultiere sind ja auch Säugetiere, können aber ihre Körpertemperatur zum Beispiel nicht selbst regulieren, so wie das normalerweise Säugetiere können. Und eine Sache, die Leute, die sich vielleicht nicht auskennen, auch nicht realisieren. Also bei Faultieren ist es so, dass bestimmte Körperaktivitäten dann mit einer gewissen Körpertemperatur dann auch nicht mehr ausgeführt werden können. Also zum Beispiel die Verdauung. Also das Tier könnte dann noch fressen, die Nahrung aber nicht verdauen und dabei sozusagen verhungern. Obwohl dann der Halter das gar nicht in irgendeiner Weise realisieren würde, ja, also weil er sich vielleicht einfach nicht gut genug damit auskennt. Die Sterblichkeit im Handel ist einfach sehr hoch. Und da kann man einfach davon ausgehen, dass die meisten Tiere es überhaupt nie bis zu ihrer Destination schaffen.
Da geht man ja auch wirklich von sehr hohen Sterblichkeitsraten aus bei den gehandelten Tieren, ne? Von bis zu 90%. Du hast gerade auch diesen Bereich Erlebnisse mit Faultieren angesprochen und da hat Monique Poole, Leiterin unserer Partnerorganisation in Suriname, auch einen sehr kritischen Blick drauf. Da wollen wir noch mal reinhören, was sie zu dem Thema gesagt hat.
Abroad, people are shifting their curiosity for wild animals.
Wir beobachten, dass sich die Schaulust nach Wildtieren im Ausland wandelt. Leider hat in Florida kürzlich ein neuer Erlebnispark eröffnet mit zahlreichen Zweifingerfaultieren. So etwas ist sehr besorgniserregend. Aber mit der Aufnahme in das Abkommen ist zu hoffen, dass Faultiere für solche Einrichtungen nicht mehr so leicht exportiert werden können. Als Menschheit insgesamt müssen wir ein besseres Gespür dafür bekommen, dass Wildtiere in die Wildnis gehören. Wenn du sie beobachten möchtest, reise in die Länder, aus denen sie stammen.
Wild animals belong in the wild. If you want to see them, visit the country in which they occur and most likely you will be able to see them in the wild.
Ja, ein ganz wichtiger Punkt, den sie hier nochmal anspricht. Wildtiere gehören in die Wildnis und nirgendwo anders hin. Ich würde dann gerne nochmal bei dem Tourismusthema bleiben. Das hast du eben ja auch schon erwähnt. Die Popularität von Faultieren, hervorgerufen durch Filme, aber auch durch Social-Media-Memes. Ja, das ist natürlich etwas, was den Tieren enorm schadet. Auch das Thema Wildtier-Selfies, ein Foto mit einem Faultier zu machen und das dann möglicherweise in den sozialen Netzwerken zu posten, weil das natürlich auch einen sehr, sehr engen Kontakt mit den Tieren erfordert, der schädlich ist. Wir haben die treibende Kraft Social Media eben für solche Fotos. Und zu dem Thema wollte ich auch nochmal meine Kollegin Wiebke Plasse befragen. Sie ist bei uns die Leiterin Kommunikation und auch für die Kampagne Stopp Tierleid in den sozialen Netzwerken verantwortlich, sodass sie da einen sehr genauen Blick drauf hat, welche Rolle Social Media dafür spielt, dass diese Grenzen zwischen Wildtieren und Haustieren auch immer weiter verschwimmen. Und das hat sie dazu gesagt.
Fotos und Videos auf Social Media befeuern absolut den Trend, weil Menschen diese Bilder sehen, Menschen in ganz nahem Kontakt mit wilden Tieren, ob nun in der Wildnis oder in irgendwelchen Einrichtungen diesen Tieren quasi zu nahe gekommen. Es wird beworben, es wird beschönigt. Likes und ganz viel positive, süße Kommentare werden darunter gesetzt. Und ja, so entwickeln einfach immer mehr Menschen das Bedürfnis, diesen Tieren nahe zu kommen. Das betrifft auch gar nicht nur Faultiere. Klar sind die ein sehr prägnantes Beispiel, alleine durch ihr Aussehen, durch die Niedlichkeit, durch das Missverstehen der Züge, die die Tiere eben aufweisen. Aber das sind auch weitere, viele andere Wildtiere, wie zum Beispiel Bären und Elefanten.
Und da stellt sich natürlich zwangsläufig die Frage, wer ist denn verantwortlich für dieses Problem? Nochmal Wiebke Plasse dazu.
Die Grundproblematik liegt, ja, unserer Ansicht nach auf jeden Fall auf Seiten der sozialen Netzwerke. Sie bieten mit ihren Plattformen eine Ebene, in der die Menschen, ich sage mal, einigermaßen unkontrolliert tun und lassen können, was sie möchten. Und das geht eben zu Leiden der Tiere. Aber es sind eben auch die NutzerInnen, die sich dem nicht bewusst sind.
Ja, der Wunsch, ein solches Foto mit einem Wildtier zu machen, ist offenbar sehr groß und wird dann auch leider von vielen in die Tat umgesetzt und dann eben gepostet und von anderen Menschen wahrgenommen. Und da ist natürlich nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wie wir als NutzerInnen der sozialen Netzwerke eben auf solche Inhalte reagieren sollten. Und dazu hören wir auch nochmal einen Tipp von Wiebke Plasse.
Ja, wie man darauf reagieren sollte, am besten gar nicht. Es ist ganz wichtig, dass man nicht liked, nicht öffentlich reagiert und auch keinen Kommentar drunter setzt, diesen Beitrag auch nicht weiterleitet. Also keine Likes für Tierleid ist das ganz große Motto. Und es ist ganz wichtig, dass man diese Inhalte immer meldet. An die Moderationsteams der Netzwerke, das geht in jedem Netzwerk, oft über diese drei Pünktchen oben in der Ecke, über den Beitrag oder auch über das Profil der erstellenden Person. Und dann liegt es in der Verantwortung der Moderationsteams, diese Inhalte zu moderieren und zu löschen. Was als weitere Möglichkeit noch besteht, ist natürlich den Menschen, die diese Inhalte erstellen, in einer privaten Nachricht zu sagen, dass das, was dort geschehen ist, nicht in Ordnung ist. Aber auf jeden Fall nicht auf öffentliche Art und Weise, denn ansonsten bietet man diesen Inhalten einfach nur mehr Reichweite und befeuert den Algorithmus und damit wieder die Nachfrage nach Wildtieren im nahen Kontakt mit den Menschen. Das heißt, unbedingt nicht reagieren und keine weitere Reichweite schaffen. Das ist ganz, ganz wichtig.
Ja, wir hoffen, dass viele diese Tipps befolgen und in die Tat umsetzen, um Wildtiere zu schützen. Ich denke, ein Punkt ist ja bei Faultieren auch nochmal besonders, ich sag mal, trügerisch, Tine. Es gibt ja bestimmte Verhaltensweisen, die sozusagen den Anschein erwecken, als würden Faultiere die Nähe des Menschen auch tatsächlich suchen. Das vermeintliche Grinsen, das vermeintliche Umarmen. Was sind ja da die Hintergründe und warum ist das wirklich ein trügerisches Bild, was die Faultiere uns vermitteln?
Ja, es geht halt bei Faultieren wie auch bei anderen Tieren eigentlich darum, dass Verhaltensweisen vermenschlicht werden und viele Menschen, die dann einfach in einer Weise interpretieren, die ihren eigenen Bedürfnissen natürlich auch entspricht. Also genau, gerade wenn es jetzt, sage ich mal, um das vermeintliche Lächeln geht, ist es einfach so, dass Faultiere relativ schwach ausgeprägte Gesichtsmuskulatur haben und dadurch eben dieser Eindruck des Lächelns entsteht, obwohl das einfach, sage ich mal, natürlich so aussieht und jetzt nichts mit Lächeln oder nicht Lächeln zu tun hat. Und auch mit dem Greifen. Faultiere sind ja normalerweise auf den Bäumen und sind darauf spezialisiert. Und dieses, was wir als Greifen praktisch interpretieren, ist eigentlich mehr dieser Reflex, sich eben auf die Bäume zurückziehen zu wollen, ja.
Und diese Selfie-Problematik, die ist ja auch seit Jahren schon in Suriname zu beobachten, wo es ja durchaus auch diese Angebote für TouristInnen gibt. Häufig auch mal am Straßenrand, wo Menschen mit Faultieren stehen und dann eben entsprechende Selfies mit Faultieren anbieten. Eine sehr gefährliche Entwicklung und das ist natürlich auch ein Thema, das im Rahmen unserer Projektarbeit in Suriname angegangen wird. Deshalb hier auch nochmal Monique Poole, wie Sie versuchen, diesem Problem entgegenzuwirken in Suriname.
Unfortunately, I have to say that also in Suriname this occurs and it's something that is.
Leider gibt es dieses Problem auch in Suriname. Es ist ein Problem, das vor allem durch den Tourismus aus dem Ausland kreiert wird. Für uns ist es wichtig, dass wir hier vor allem die vielen Studierenden, die für Praktika nach Suriname kommen, ansprechen. Und zwar schon bevor sie in das Land reisen. Es gibt diese Vorstellung von Menschen, die nicht in den Tropen leben, dass es schön ist, direkten Kontakt mit Wildtieren aufzunehmen. Das müssen wir adressieren und dabei auch darauf hinweisen, dass Selfies mit Wildtieren wie Faultieren schädlich sind.
We do need to address this together. How we can inform tourists before they come to our country that taking selfies in our countries is not a good idea.
Würdest du an dieser Stelle noch etwas ergänzen, Tine?
Ein anderer wichtiger Aspekt des Zentrums ist ja auch, es werden Führungen im Schutzzentrum angeboten für Touristen. Also es wird natürlich über die Faultiere erklärt, über ihre Ökologie, über das Verhalten. Und da werden dann eben auch Missverständnisse, wie wir sie gerade angesprochen haben, dass Leute vielleicht denken, sie würden lächeln oder sie würden gerne auf den Arm genommen werden, dass solche Missverständnisse einfach geklärt werden und solche Touristen dann nicht nachfolgend dann solche Angebote dann auch wahrnehmen. Weil es ist natürlich schon oft so, dass solche Angebote vor allem auf ausländische Touristen, sage ich mal, zugeschneidert sind oder ja, für solche eben angeboten werden.
Da sind wir ja schon direkt in der Projektarbeit in Suriname drin und da würde ich auch gerne noch ein wenig bleiben bei dem Thema. Wir hatten ja jetzt menschgemachte Faktoren besprochen, die eine Gefahr für Faultiere darstellen. Da gibt es natürlich noch einen weiteren und das ist das Thema Lebensraum, was bei Wildtieren ja immer eine große Rolle spielt. Und dazu erläutert uns Monique Poole auch noch einmal, was die Ausgangssituation in Suriname ist, die ein Problem für Faultiere darstellt.
Where we work is in the city. And in the city, the most important problem is, of course, loss of habitat.
Wir arbeiten vor allem im städtischen Gebiet. Hier ist Abholzung das größte Problem. Die Stadt wächst, die Siedlungen dehnen sich aus und die verbliebenen Regenwaldstücke sind vermutlich nicht mehr groß genug für die Zahl an Faultieren dort. Daraus resultieren weitere Probleme. Zum Beispiel geraten Faultiere auf die Grundstücke der Leute, wo oft deren Hunde leben. Hunde können zwar unsere besten Freunde sein, aber sie sind leider nicht die besten Freunde von Zwei-Finger-Faultieren. Außerdem geraten Faultiere oft auf Stromleitungen, von denen wir sie dann mit der Energiefirma befreien müssen.
Ja, das ist die Ausgangssituation, die eben zu vielen Anrufen auch bei unserer Partnerorganisation führt, dass Menschen sich dort melden und berichten, dass sie ein Faultier gesichtet haben, das ganz offensichtlich in der menschlichen Siedlung in Probleme geraten ist. Wie ist dann der weitere Ablauf? Was macht Green Heritage Fund Suriname in solchen Situationen, Tine?
Ja, also oft ist es so, dass natürlich am Telefon erstmal abgeklärt wird, wie die Situation vor Ort genau ist. Sehr oft rückt dann aber direkt auch das Rettungsteam aus und sie schauen dann vor Ort, ob dieses Tier gerettet werden kann und auch muss, wenn eine direkte Gefahr besteht. Vor allem, wenn sie auf dem Boden sind, sind sie natürlich Hunden ausgesetzt und würden dann wahrscheinlich lebensgefährlich verletzt werden können. Oder auch, wenn es um Stromleitungen und solche Dinge geht, ist es natürlich wichtig, dass diese Tiere gerettet werden und dann nach kurzer praktisch medizinischen Check-up wird halt natürlich geschaut, sind die Tiere an sich gesund, fehlt ihnen irgendwas, haben sie vielleicht Wunden, die versorgt werden müssen. Und je nachdem wird dann entschieden, wenn das Tier direkt wieder ausgewildert werden kann, dann wird es direkt wieder dorthin gebracht. Manchmal ist es natürlich aber auch so, dass die Partner auf Tiere stoßen, wie zum Beispiel Ende von 2024 hat sie einen Anruf erreicht. Da haben Nachbarn einfach angerufen, gesagt, irgendwas ist da drüben auf dem Schulhof los. Dann sind die dorthin. Also sie wussten, ein Faultier ist da involviert. Und es hat sich dann rausgestellt, dass dieses Tier misshandelt worden ist und ihm dann auch die Krallen sehr stark abgeschnitten wurden und das Tier einfach generell in einem sehr schlechten gesundheitlichen Zustand war und dann längere Zeit im Zentrum verbracht hat, bevor es dann schließlich wieder entlassen werden konnte. Aber es war, sage ich mal, es hätte nicht sehr viel länger überlebt. Und es gibt natürlich auch Fälle, in denen das sein kann.
In den meisten Fällen, über 90%, ist ja eine Wiederauswilderung dann auch wieder möglich und in den überwiegenden Fällen auch sehr schnell, dass die Tiere wieder in ihren Lebensraum zurückkommen. Es gibt auch noch ein ganz interessantes Beispiel, über das uns auch Monique Puhl berichtet hat kürzlich. Da hat sich ein Zweifinger-Faultier in den Kuhstall eines Landwirts verirrt und auch da wurde sie zur Hilfe gerufen, um das Tier eben zu retten. Da hören wir auch noch mal rein in ihre Schilderung.
Wir erhielten im Schutzzentrum einen Anruf. Der Anrufer war etwas panisch, denn ein Zweifinger-Faultier hatte sich in seinen Stall verirrt und befand sich nun zwischen seinen Kühen. Er hatte Angst, dass es zertrampelt werden könnte. Als wir ankamen, hatte sich das Faultier aber bereits in eine kleine Nische am Boden weiterbewegt. Was seltsam ist, denn Faultiere leben am liebsten in den Baumkronen. Aber es war offenbar wohlauf und ließ sich auch leicht aus der Nische befreien, sodass wir es direkt bei uns im Regenwald wieder auswildern konnten.
It wasn't very aggressive, fortunately, when we removed it and we released it, of course, in the forest.
Ja, dieses Zweifinger-Faultier hatte also nochmal Glück im Unglück, auch natürlich durch die Hilfe unserer Partner in Surinam. Umso wichtiger, um nochmal auf das Eingangsthema zurückzukommen, dass eben auch dieser illegale Handel begrenzt werden kann. Dafür gibt es ja durchaus auch eine Zusammenarbeit mit den lokalen Behörden in Surinam, beispielsweise auch bei Konfiszierungen von Faultieren, die eben möglicherweise gewildert und dann in Haustierhaltung gelandet sind oder auch weiterverkauft werden sollen.
Genau. Also unsere Partnerorganisation Green Heritage Fund Surinam unterstützt da die örtlichen Behörden. Also sobald Beschlagnahmungen vorgenommen werden, sind die zur Stelle und nehmen dann die Tiere sofort in Empfang und kümmern sich dann um die medizinische Betreuung.
Und dass 9 von 10 geretteten Tieren wieder ausgewildert werden können, bezeugt ja auch die hohe fachliche Qualität dieser Arbeit. Am Ende unserer Folgen frage ich meine Gäste ja häufig, was ihnen Hoffnung macht, dass sich die Situation vor Ort verbessert und wie unser Projekt auch künftig dazu beitragen kann. Wie würdest du denn diese Frage für Surinam beantworten?
Ein Hoffnungsschimmer wäre natürlich, dass durch die Popularität, die das Faultier in den letzten Jahren erlangt hat und das sich ja zum Teil auch negativ dann auf die Art ausgewirkt hat oder auf die Tiere insofern, dass natürlich der Handel mit ihnen auf der einen Seite sich erhöht hat. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass sich sehr viel mehr Menschen generell für die Tiere interessieren und sich damit dann auch mit der Problematik, die diese Tiere vielleicht auch einfach, deren die ausgesetzt sind. Also was eben natürlich den Verlust des Lebensraums eben angeht, was eben illegalen und legalen Handel angeht. Das ist ja vielen Leuten gar nicht bewusst, bevor die in unser Zentrum gehen. Und genauso ist es natürlich aber auch für die lokale Bevölkerung wichtig zu erkennen, was für einen reichen Naturschatz und also Fauna und Flora einbegriffen sie einfach noch haben, wie besonders das ist, dass man noch 85% seines tropischen Regenwaldes eben hat und dass das auch einfach eine Chance ist, dass wenn man das jetzt vielleicht auch mit Beispielen aus anderen Ländern, wenn man das jetzt strategisch vorgeht, dass es dann wirklich zu einer nachhaltigen Entwicklung des Landes auch kommen kann, in der es einfach auch zu einer Koexistenz zwischen Menschen und Wildtieren kommen kann. Ein weiterer Punkt ist ja, dass eine angehende Verbesserung, was die medizinische Versorgung der Tiere am Schutzzentrum angeht, dass das einfach stattfindet. Also jedes Jahr werden Workshops ausgeführt, bei denen internationale Experten, zu denen die eingeladen werden. Und was dann nicht nur für unseren Projektpartner, sondern auch andere Tierärzte im Land praktisch zugänglich ist. Und die Erfahrungen, weil gerade Faultiere sind ja generell noch, es ist ja noch relativ wenig bekannt im Vergleich zu anderen Tierarten. Und dadurch kann natürlich auch immer mehr gelernt werden und auch geteilt werden mit anderen Organisationen innerhalb des Landes, aber auch außerhalb. Es kann einfach so ein aktiver Austausch mit vielen Organisationen stattfinden, um eine bestmögliche Versorgung der Tiere eben auch gewährleisten zu können. Und ich glaube, da sind wir auf jeden Fall schon auf einem richtigen Weg und wollen das auf jeden Fall auch für die Zukunft beibehalten.
Ja, vielen Dank für den positiven Ausblick. Wir haben ja viele schwere Themen in unserem Gespräch behandelt, aber das, was in den letzten Jahren in Suriname auch durch das Schutzzentrum geschaffen wurde, die Expertise über Faultiere, das ist ja wirklich schon enorm und das gibt uns auch Hoffnung, dass es hier ja eine positive Zukunft für die Tiere in Suriname und darüber hinaus gibt. Also vielen Dank, Tine, für deine Erläuterung und für das sehr interessante Gespräch.
Dir auch vielen Dank.
Die Bedrohung von Faultieren durch Wildtierhandel und Tourismus waren die beiden hauptsächlichen Themen dieser Folge. Es ging aber auch darum, wie unsere Partnerorganisation auf verschiedene Weise zum Schutz der Tiere in Südamerika, vor allem in Suriname, beiträgt. Dieser Einsatz ist nur durch die Unterstützung von Wildtierfreundinnen und Freunden möglich. Wir bitten daher auch um Ihre bzw. eure Unterstützung der Arbeit vor Ort. Und das ist möglich unter www.welttierschutz.org/faultierschutz. Ebenso verlinkt in den Shownotes. Ich möchte auch unser Faultierporträt empfehlen mit Informationen zur faszinierenden Lebensweise dieser Tiere. Darin erläutern wir unter anderem, dass Faultiere ihren Kopf um bis zu 270 Grad drehen können. In diesem Sinne bleiben auch Sie umsichtig, insbesondere in den sozialen Netzwerken, wenn es um Wildtierinhalte geht. Verlinkt in unseren Shownotes finden sich auch hierzu noch viele weitere Informationen. Und damit bedanke ich mich fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal bei Tierwelten, dem Podcast der Welttierschutzgesellschaft.
Weitere Informationen zu den Inhalten des Podcasts finden Sie online unter www.welttierschutz.org/tierwelten.